MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Wiederentdeckung der Dankbarkeit über eine vertraute und vergessene Geste. Eine Sendung von Karin Cionara.
Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Nichts zu danken. Oder die typische Frage an den Nachwuchs: Hast du auch Danke gesagt? Ja, mit dem Dank ist es manchmal so eine Sache. Sollte man höflich sein oder lieber ehrlich? Niemand kann zum Dank verdonnert werden. Doch wäre nicht allein die Geste des Schenkens Anlass genug, sich zu bedanken? Egal, ob das Geschenk nun gefällt oder nicht. Ein Dankeschön gehört zum guten Ton und das nicht ohne Grund. Selbst ein noch so floskelhaftes »Vielen Dank« kann Brücken bauen. Bliebe die Geste des Dankens aus, wäre die Tante beleidigt, die Freundin wäre enttäuscht. Warum also sollte man nicht Danke sagen? Dafür gäbe es im Alltag ohnehin vielerlei Anlässe. Ein Dank für den Paketboten, für die Nachbarin, die die Blumen gießt, für das klärende Gespräch mit der Kollegin, für einen Kaffee im Büro. Man kann Dankbarkeit auch größer denken und dankbar sein für eine bestandene Prüfung, für eine harmonische Beziehung, eine intakte Familie, gute Freunde, für eine glückliche Rückkehr nach einer anstrengenden Reise oder für die Genesung nach einer schweren Krankheit. Selbstverständlich ist dies alles nicht. Doch schnell bleibt der Dank auf der Strecke. Andererseits boomt das Thema Dankbarkeit. Ratgeberliteratur stapelt sich in den Regalen. Im Netz werden Apps und Übungsanleitungen angeboten. Es gibt sogar spezielle Danktagebücher, die dabei helfen sollen, regelmäßig vor dem Schlafengehen Bilanz zu ziehen. Ähnlich übrigens wie das Abendgebet, das bei den meisten vermutlich nur noch zu den Kindheitserinnerungen zählt. Auch das traditionelle Tischgebet, jene ritualisierte Dankesformel für das, was auf dem Teller liegt, ist vielfach in Vergessenheit geraten. Kein Wunder, wenn der eigene Kühlschrank gut gefüllt ist. Offenbar ist hier jedoch eine Leerstelle entstanden. Aber lässt sich Dankbarkeit heute wieder antrainieren? Wie die Fitness auf dem Laufband oder auf der Yogamatte? Ist Dankbarkeit der neue Wohlfühlfaktor? Think positive. Entsprechende Studien haben gezeigt, dass sich das Gefühl von Dankbarkeit positiv auf die Stimmung und selbst auf die Gesundheit auswirken kann. Viel zu oft beschäftigen wir uns mit Dingen, die nerven oder die Laune verderben. Das Schöne hingegen vergessen wir dann meist schnell wieder. Darüber hat schon der englische Renaissance-Philosoph Sir Francis Bacon nachgedacht und festgestellt:
Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
So gesehen ist Dankbarkeit vor allem eine Frage der Perspektive. Bacons jahrhundertealte Überlegung jedenfalls führt heraus aus dem einfachen Berechenbarkeitsmuster von Leistung und Gegenleistung, also einem klassischen Deal einer Win-Win-Situation. Wobei wohl niemand auf die Idee käme, sich selbst zu danken. Schließlich braucht Dank immer einen Adressaten. Georg Simmel, einer der Gründerväter der Soziologie an der Wende zum 20. Jahrhundert, hat sich intensiv mit dem Gefühl der Dankbarkeit beschäftigt. Für Simmel ist Dankbarkeit weit mehr als reiner Tausch, mehr als kühle Höflichkeit oder lästige Pflicht. Er schreibt:
Hier wird die Dankbarkeit zur Stellvertreterin des Rechts und spinnt, wenn andere Mächte versagen, ein Band der Wechselwirkung, der Balancierung von Nehmen und Geben zwischen den Menschen.
Ein Band der Wechselwirkung. Weil dieser Dank, so der Soziologe, in der Seele verankert sei. Gemeint ist ein Gefühl, das unentwegt Beziehungen stiftet, als Wechselspiel von Gabe und Gegengabe in unterschiedlichen Situationen. Dieser Mechanismus könne allerdings nur in Freiheit funktionieren und nicht auf Knopfdruck. Kommt der Dank von innen, entstehe eine dauerhafte Verbindung zwischen den Beteiligten. Daher sei Dankbarkeit der Kitt jeder Gesellschaft, stellt der Soziologe fest.
In jedem irgendwie dauernden Verhältnis erwachsen 1000 Dankgelegenheiten, von denen auch die flüchtigsten ihren Beitrag zu der gegenseitigen Bindung nicht verloren gehen lassen.
Echter Dank erwächst also jenseits der üblichen Routinen. Für Georg Simmel ist Dankbarkeit daher das moralische Gedächtnis der Menschheit. Bei seinen Betrachtungen hat er die Ganzheit unseres Wesens im Blick. Heute, mehr als ein Jahrhundert später, ist eher von Ganzheitlichkeit die Rede oder von Achtsamkeit, jenem strapazierten Modewort, das häufig wie ein Glücksversprechen klingt. Oftmals werden Achtsamkeit und Dankbarkeit sogar in einem Atemzug genannt. Schließlich erfordert Dankbarkeit genaues Hinschauen und ein Gespür dafür, seinem Dank auch Ausdruck zu verleihen, zur passenden Zeit in passender Form. Allein das ist eine Kunst. Ein schlichter Dank aus Höflichkeit kann ein erster Schritt sein. Danke, vielen Dank. Was nützt es, wenn ich mich im Alltag über eine Aufmerksamkeit freue, es aber nicht zeige? Mag sein, dass die fehlende Geste als Gedankenlosigkeit ausgelegt wird, als Undankbarkeit oder als Arroganz. Und je nachdem, von welcher Seite man die Sache betrachtet, kann Dankbarkeit auch ihre Tücken und Fallstricke haben. Nicht immer sind die Motive höflich oder harmlos. Da wäre der Dank aus Pflichtgefühl, aus kühler Berechnung oder sogar aus Angst vor dem, der etwas gibt, das man gar nicht annehmen möchte. Wo immer Dankbarkeit ins Spiel kommt, handelt es sich um ein dichtes Netzwerk aus Beziehungen. Und noch etwas. Dankbarkeit kann auch die eigenen Grenzen aufzeigen. Vielleicht haben deshalb manche Menschen Schwierigkeiten, von anderen etwas anzunehmen. So gesehen ist Dankbarkeit nicht nur ein Ausdruck der Verbundenheit, sondern kann auch Abhängigkeiten schaffen. Das gilt umso mehr, wenn höhere Mächte ins Spiel gebracht werden. So heißt es etwa in einem Hymnus an den Nil, der im alten Ägypten als Gott verehrt wurde.
Preis dir, o Nil, der du herauskommst aus der Erde und herbeikommst, um Ägypten Nahrung zu spenden, der die Wüste tränkt, die fern vom Wasser ist, der Gerste macht und Weizen schafft. Für dich spielen wir auf der Harfe und für dich singen wir.
Die Menschen, deren Überleben vom Nilstrom abhängt, bekunden dem Gott des Nils ihre Dankbarkeit in einem gemeinsamen Lobgesang. Diese Form des Dankens gehört zum Wesenskern religiösen Lebens. In den Religionen gibt es bis heute unterschiedliche Rituale, um den Dank kollektiv zum Ausdruck zu bringen. Theologisch betrachtet ist Dankbarkeit tief im Menschen verankert. Sie ist ihm gewissermaßen angeboren. Denn dieses Gefühl erinnert gläubige Menschen daran, ein Teil der göttlichen Schöpfung zu sein. Oder auch ein Teil des großen Ganzen, das sich der Verfügbarkeit des Menschen entzieht. Deshalb danken religiöse oder spirituell offene Menschen für das, was sie nicht für selbstverständlich halten. Das kann das tägliche Brot sein, die Gesundheit, aber auch Wohlstand und Gerechtigkeit. Insofern gehen Dankbarkeit und Religiosität wichtige Allianzen ein. In der Bibel ist jedoch seltener von Dankbarkeit die Rede, als man vielleicht vermuten mag. Im Alten Testament werden Dank und Lob oft sprachlich zusammengefasst. Sie sind in den alten hebräischen Schriften gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille. Das zeigt sich in vielen Psalmen, in den Klageliedern, Dankversen und Lobpreisungen. Für Gläubige gehört Dankbarkeit zur Grundmelodie des Lebens, auch wenn es bisweilen Dissonanzen gibt. So heißt es etwa im Psalm 30:
Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.
Aus diesen Zeilen spricht unerschütterliches Gottvertrauen. Dabei bleibt der Mensch immer der Empfänger. Er kann nichts Vergleichbares zurückgeben, denn das Prinzip der Gegenseitigkeit gilt hier nicht mehr. Aus dieser unüberwindbaren Abhängigkeit aber erwächst nach biblischem Verständnis eine belastbare Gottesbeziehung, weil Dankbarkeit und Hoffnung eng aufeinander bezogen sind. Anders, als es im modernen Denken der Fall ist. Ausdruck findet diese Dankbarkeit bis heute vor allem im Gebet. Und so haben auch die alten Lieder der Bibel ihren berührenden Sound bewahrt. Der Theologe und Dichter Arnold Stadler hat die mehr als 3000 Jahre alten biblischen Gesänge poetisch überformt und in die Gegenwart geholt, etwa dem Psalm 104. Bei Stadler klingt er so:
Preise ihn, Seele, meinen Gott. Wie groß bist du! der Glanz und die Herrlichkeit sind dein Gewand. Angetan mit Licht bist du. Der Himmel ist dein Zelt. Ich will meinem Gott singen mein Leben lang, spielen ihm, solange ich da bin. Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich freue mich an meinem Gott.
Für religiös Gestimmte bleibt dieser Gestus an jenen guten Gott gebunden, den sie voraussetzen. Anders würde dieser Dankbarkeitsmodus nicht funktionieren. In einer unübersichtlichen Welt sei die Sprache der Psalmen womöglich die Suche nach einem letzten Verbündeten. So hat es der Poet Arnold Stadler einmal formuliert. Dass Dankbarkeit nicht selbstverständlich ist, lässt sich schon in der Bibel nachlesen. So wird etwa im Neuen Testament, im Lukasevangelium, die Geschichte von den 10 Aussätzigen einer Dorfgemeinschaft erzählt, die Jesus geheilt haben soll. Nur einer von ihnen, der Fremde, ein Samariter, kehrt zurück, fällt ihm zu Füßen und bedankt sich. Jesus fragt ihn auch nach den anderen und sagt schließlich zu dem Fremden: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Der Beschenkte dankt hier nicht aus Höflichkeit, vielmehr wird sein Dank zum Bekenntnis. Ritualisiert wird dieser Dank vor allem im gemeinsamen Gottesdienst. Der Begriff Eucharistie aus der katholischen Liturgie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Danksagung. Glauben, danken, loben. Dieser Dreiklang prägt die christliche Kultur in all ihren Facetten. Er grundiert auch die literarischen Strophen in Franz von Assisis berühmtem Sonnengesang. Mit seiner poetischen Hymne auf die Schöpfung sprengt der Ordensmann die Grenzen der Theologie und Kirchenpolitik seiner Zeit und entwickelt in der noch festgefügten Glaubenswelt des Mittelalters eine neue Form der Spiritualität. Die Verse des Mystikers haben auch Eingang gefunden ins Gotteslob, in das Gebet und Gesangbuch der katholischen Kirche.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne, der uns den Tag schenkt und durch den du uns leuchtest.
Und weiter heißt es:
Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie geformt, klar und kostbar und schön.
Die Schöpfung als Familie. Der Glaubenspoet preist noch weitere Geschwister, etwa den Wind, das Wasser, das Feuer und die Erde. Franz von Assisi besingt hier den gesamten Kosmos. Vielleicht klingt dieses umfassende Gefühl von Verbundenheit mit der Natur gerade heute so modern. Inzwischen gibt es zahlreiche neue Varianten und Vertonungen. Doch der Sonnengesang benennt auch Krankheit, Schuld und Tod. Die dunklen Seiten des Lebens werden nicht ausgeklammert. Das Gottvertrauen aber wird dadurch nicht erschüttert.
Lobet und preiset meinen Herrn und dankt und dient ihm mit großer Demut.
Zwar mag sich der religiöse Mensch seiner Abhängigkeit von Gott durchaus bewusst sein, doch selbst in dieser asymmetrischen Form der Gottesbeziehung ließen sich Glaube, Lob und Dank nicht voneinander trennen, diagnostiziert der evangelische Theologe Hartmut von Sass. Er hat sich intensiv mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt, mit und ohne Gott. Dabei schaut er auf die Gemeinsamkeiten, arbeitet aber auch die Unterschiede zwischen säkularer und religiöser Dankbarkeit heraus. Er schreibt:
Auch in nicht-religiösen Kontexten gibt es selbstverständlich Dank ohne Glauben. Aber die Umkehrung dieser Verbindung ist nicht möglich. Aber warum ist das so? Weil der Glaube an Gottes Schöpfung die Überzeugung enthält, dass diese Schöpfung gut und die Beziehung zu ihr demnach eine der Abhängigkeit, aber auch des Dankes sei. Entsprechend gibt es keinen Glauben ohne den Dank an den, an welchen sich dieser Glaube richtet.
Dank ohne Glauben kann also durchaus funktionieren. Doch umgekehrt klappt dies offenbar nicht. Dabei verweist der Theologe und Religionsphilosoph auch auf krisenhafte Erfahrungen, auf die Ängste und Zumutungen des Lebens, wenn selbst gläubigen Menschen echte Dankbarkeit schwerfällt.
An Gott zu glauben, schließt wesentlich eine dankbare Haltung Gott gegenüber ein. Mit eben dieser Haltung zu ringen, fordert demnach zugleich den Glauben heraus.
Das gilt vor allem für den Reformator Martin Luther. Für den sprachgewaltigen Bibelübersetzer gehört zum Lobpreis auch das Ringen um den Glauben. Oft ist in Luthers Schriften von Anfechtungen die Rede. Getragen wird diese kritische Dankbarkeit jedoch stets von Liebe, Hoffnung und Empathie. Der Theologe Hartmut von Sass spricht von einer paradoxalen Dynamik des Glaubens. So habe Luther ein anschlussfähiges Konzept von Dankbarkeit entwickelt. Eine Konzeption, die deutlich mehr umfasst als Selbstoptimierung oder Schönfärberei. Dank ohne den Glauben, also rein säkular geprägt, für den Reformator Martin Luther wäre dies undenkbar gewesen. Dankbarkeit als Lebensgefühl spricht auch aus den Versen des Barockdichters Paul Gerhardt. In Zeiten des politischen und religiösen Umbruchs, als die alte Welt im Chaos des Dreißigjährigen Kriegs versinkt, schreibt der Kirchenmann Lieder voller Zuversicht. Nicht etwa, weil er naiv ist oder eine rosa Brille trägt, sondern weil er das Wesentliche in den Blick nimmt. Die Natur, das Leben um ihn herum, das Leid, das Wissen um die eigene Ohnmacht. In seinem berühmtesten Kirchenlied, dem Sommergesang »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, formuliert Paul Gerhardt in 15 Strophen eine überwältigende Theologie der Dankbarkeit. Erstaunt über die Bäume und Blumen, über die Bäche und Wiesen, über die Tiere, über das Getreide auf den Feldern. Das alles nimmt er wahr in der Natur und lässt sich mit allen Sinnen darauf ein. Trotz allem.
Ich selber kann und mag nicht ruhen. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen.
Paul Gerhardt fühlt sich mit der Welt und seinem Gott verbunden, auch wenn längst nicht alles gut läuft. Die Verse aus dem 17. Jahrhundert klingen selbst in ihrer altmodischen Sprache seltsam vertraut. Womöglich, weil sie existenzielle Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens stellen. Heute sprechen wir eher von religiöser Nachdenklichkeit. Wie oft sind es die kleinen Dinge, die den ganzen Tag verändern können? Ein Sonnenstrahl, ein Vogelzwitschern, ein kurzer Augenblick der Ruhe. Vorausgesetzt, wir nehmen diese Momente überhaupt wahr. Etwa bei einem Konzertbesuch, wenn uns die Musik berührt. Oder bei einem Rundgang durch die Gemäldegalerie, wenn uns ein Kunstwerk besonders anspricht. Auch ein gelungener Abend im Freundeskreis klingt manchmal noch lange nach. All das kann tiefen Dank auslösen, unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht. Denn tiefe Dankbarkeit berührt Herz und Seele. Wer sie empfinden kann, erlebt manche Dinge nicht nur bewusster, er kann sie womöglich auch anders bewerten. Der Soziologieprofessor Hartmut Rosa aus Jena hat für diese Form der Weltbeziehung den Begriff Resonanz gewählt. Einen Begriff, der sich religiös oder diesseitig auflösen lässt, als Gefühl des Verbundenseins mit dem, was uns umgibt. Und schließlich hat Dank mit Erinnerung zu tun. Mit Rückschau und Reflexion. Was war gut an diesem Tag, in diesem Sommer, in den zurückliegenden Monaten, in meinem bisherigen Leben? Lässt sich in Zukunft etwas verändern? Oder auch, was kann ich für andere tun? Der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, der vor 150 Jahren in Lübeck geboren wurde, hat es so formuliert.
Denken und danken sind verwandte Wörter. Wir danken dem Leben, indem wir es bedenken.
Dankbarkeit ist kein Tauschgeschäft, kein Deal. Und auch kein schnelles Allheilmittel, sondern eine Frage der Haltung, ein Modus des In-der-Welt-Stehens. Mehr noch, Dankbarkeit ist ein beherztes Ja zum Leben, weil sie eingebunden ist in ein Davor und Danach, das durch ein Danke miteinander verbunden bleibt. Dankbarkeit verstanden als humaner Prozess, bei dem sich vielleicht auch Glaubensfragen noch einmal neu und anders stellen können.
Die Wiederentdeckung der Dankbarkeit über eine vertraute und vergessene Geste. Sie hörten eine Sendung von Karin Cionara. Es sprachen Sonja Beiswenger und Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Vorschläge gegen die Zerbrechlichkeit.
NDR Kultur.